Wir fahren nun fort mit dem Talk von Karg mit dem Titel Konstruktive digitale Diskussionskultur. Karg setzt sich für freie Software ein und hat im Sommer 2023 die Initiative für konstruktive Diskussionskultur mitgegründet. Digital geführte Diskussionen über kontroverse Themen sind oft frustrierend. Sie gleiten ins Unsachliche ab, sie eskalieren, zum Teil bis hin zu harter digitaler Gewalt. Oder sie versanden ergebnislos. Die Gruppe Konstruktive Digitale Diskussionskultur hat das Ziel, sich systematisch und lösungsorientiert mit diesem Problem zu befassen. Dazu hat diese Gruppe ein Thesenpapier mit 12 Thesen erarbeitet und dieses wird jetzt hier im Talk vorgestellt.
Moin. Herzlich willkommen zum Vortrag Konstruktive digitale Diskussionskultur. Warum sind digitale Diskussionen so frustrierend und wie können sie besser werden? Mein Name ist Carsten Knoll. Ich habe vor ein paar Monaten die Gruppe KDDK mitgegründet. Die heißt also genauso wie der Titel dieses Vortrags. Und ansonsten bin ich unter anderem bei Bits und Bäume Dresden aktiv. Tatsächlich bin ich seit 2009 in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aktiv, hauptsächlich rund um die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zunächst hauptsächlich offline und ja, zunehmend durchaus auch im überregionalen Maßstab, weil dann viel online stattfindet. Allgemein würde ich sagen, bin ich gesellschaftlich interessiert, besonders an so Themen wie Kommunikation, Sprache, Logik und Erkenntnistheorie. Mein beruflicher Hintergrund ist ein Studium der Mechatronik, das heißt, auch wenn hier manches so ein bisschen erstmal in Richtung Geisteswissenschaften geht, das ist alles nur Hobby, deswegen also nicht zu hohes professionelles Niveau erwarten. Ich gebe mir aber trotzdem Mühe. Vielleicht kurz zum Hintergrund, also was bisher geschah. Meine Beobachtung war, dass es viele Diskussionen gibt, die unbefriedigend ablaufen. In Talkshows fallen sich die Leute gegenseitig ins Wort. In der Umkleidekabine kommt man nicht wirklich zu einem Punkt. Auf Mailinglisten eskaliert die Diskussion und die anstehenden Fragen können nicht geklärt werden. Tatsächlich scheinen digitale Medien aber besonders anfällig für dysfunktionale Kommunikation zu sein. Und deswegen habe ich 2018 mal versucht, mit einer technischen Lösung, mit dem bezeichneten Namen Sober, da zu einer Verbesserung beizutragen. Ist halt ein Hobbyprojekt, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, um es vorsichtig zu sagen. Ich würde nicht sagen, dass das Projekt tot ist. Ich komme dann später auch nochmal kurz darauf zurück. Aber es hat jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt. Ab 2020 hatte ich dann mehr Hoffnungen auf die Kommunikationsplattform Mastodon gesetzt, weil dort technisch und sozial einige vielversprechende Ansätze verfolgt wurden. Diese Hoffnungen haben sich erfüllt, aber eher nur zum Teil. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das grundsätzliche Problem gelöst wäre. Ausgelöst durch verschiedene Ereignisse habe ich dann im Mai 2023 einfach mal einen Aufruf zur Gründung einer Initiative für konstruktive digitale Diskussionskultur über verschiedene Kanäle verbreitet, also über Mastodon und über verschiedene Matrix-Kanäle. Und daraufhin hat sich eine Chatgruppe gebildet. Aus der heraus gab es dann einige Online-Treffen, auf denen wir sehr angeregt inhaltlich diskutiert haben, wie wir dieses Problem Diskussionskultur überhaupt sehen, was die einzelnen Facetten sind, woran es liegt, was man besser machen könnte und so weiter. Und aus diesen Diskussionen heraus ist dann das Material für einen Workshop entstanden, der auf den Datenspuren stattfand. Die Datenspuren sind also, wer das nicht kennt, eine sehr schöne Konferenz, regionale Konferenz des Chaos Computer Clubs Dresden, finden immer im September statt. Und ein weiteres Ergebnis des gruppeneigenen Diskussionsprozesses war ein gemeinsames Positionspapier, was 12 Thesen enthält und das wird im Wesentlichen den inhaltlichen Kern dieses Vortrags bilden. Also das heißt, es geht um die Vorstellung der 12 Thesen und die gliedern sich dann nochmal in 4 Bereiche. Die ersten beiden bilden so unsere Sicht auf den Status quo ab. Die dritte These ist dann eine Bewertung dieses Status quo. 4 bis 7 bilden die Analyse, also woran liegt das, und 8 bis 12 geben dann einen Ausblick, wie könnte es jetzt weitergehen. Das ist natürlich ein bisschen trocken, also schon Positionspapier mit 12 Thesen und so, klingt nicht so wirklich unterhaltsam. Aus unserer Sicht ist es aber sinnvoll, das einfach mal so trocken runter zu buchstabieren, damit die Wahrscheinlichkeit, aneinander vorbeizureden und sich eigentlich über der oder unter der gleichen Überschrift über unterschiedliche Dinge zu unterhalten, ja, reduziert wird. Das Thesenpapier haben wir in der Gruppe erarbeitet und auch gruppenintern Feedback eingeholt und so weiter. Ich werde trotzdem häufig im Singular sprechen, weil die Gedanken, die ich jetzt hier äußere, zum Teil dann noch so bei der Vorbereitung des Vortrags eingeflossen sind und das ist jetzt kein sozusagen nicht nochmal mit der Gruppe abgestimmt und dann nicht zu weit mich aus dem Fenster zu lehnen, wäre ich tendenziell eher die erste Person Singular benutzen. Fangen wir an mit These Nummer 1. Die Bedeutung von Diskussionen in digitalen Medien nimmt seit Jahren beständig zu. Die Beobachtung ist also, dass früher die klassischen Medien, Print, Radio, Fernsehen, deutlich relevanter waren und in der persönlichen Kommunikation, also so synchrone Präsenzgespräche, vorherrschend waren, zum Beispiel klassische Unterhaltung am Stammtisch. Genau, heute ist der digitale Raum wichtig und maßgeblich für die Meinungsbildung. Und an der Stelle ist es gleich angezeigt, nochmal eine Begriffsdefinition einzuschieben, nämlich, dass wir unter einer digitalen Diskussion im Kontext dieses Thesenpapiers eine textbasierte Kommunikation, die meistens asynchron stattfindet, verstehen. Also sowas wie in Chaträumen, Mails, Social Media und so weiter. Warum steht Social Media hier in Anführungszeichen? Das ist nochmal eine weitere Nebenbemerkung. Ich halte den Begriff weitgehend für einen Euphemismus, denn die bekannten Social Media Plattformen wie Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und so weiter sind ja eigentlich Werbeausspielplattformen. Man könnte auch sagen Verhaltensbeeinflussungsplattformen. Ob man das jetzt unbedingt sozial nennen muss, wage ich zu bezweifeln. Aus Gründen hat sich aber der Begriff durchgesetzt. Deswegen ist mein kleines Zeichen des Widerstands, es wenigstens in Anführungszeichen zu setzen. Gut, also These Nummer 1 war, digitalen Diskussionen werden wichtiger. Und die These Nummer 2 ist jetzt, dass über digitale Medien geführte Diskussionen eskalieren tendenziell schneller oder werden ergebnislos abgebrochen. Das heißt, sie sind also oft schlechter. Und auch das beruht auf Erfahrung, denn die Äußerung von Dissens auf digitalen Plattformen ist oft sehr extrem. Also da kommt es schneller zu Beleidigungen, zu Bedrohungen und auch so ganz allgemeine Hetze, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter. Eine zweite Erfahrung ist, dass digitale Diskussionen oft versanden. Also das heißt, wenn man der Meinung ist, man hat jetzt ein gutes Argument geäußert, jetzt will man mal sehen, wie die andere Seite reagiert, dann kommt einfach nichts mehr. Gute Argumente werden einfach nicht mehr beantwortet. Leute verlassen sozusagen einfach den Raum, ohne dass man es bemerkt. Ja, wir haben also jetzt festgestellt, dass digitale Diskussionen immer wichtiger werden und dass sie gleichzeitig ziemlich schlecht sind. Und die Bewertung davon ist jetzt folgende. These Nummer 3, die Unfähigkeit, hinreichend diverse und kontroverse Standpunkte in digitale Diskussionen einzubeziehen, wirkt sich negativ auf die Problemlösefähigkeit von Gruppen aus. Und dies stellt ein Problem für die Demokratie dar. Was meinen wir damit? Zunächst erstmal ist es relativ offensichtlich, dass eine Zusammenarbeit in Gruppen das Treffen von Entscheidungen erfordert. Und das kann einerseits hierarchisch passieren, das ist aber oft sehr problematisch, insbesondere wenn die Gruppen größer werden und länger existieren, ist es eigentlich nicht tragbar, dass sowas hierarchisch passiert. Und bei nicht hierarchischen Entscheidungsfindungs- ansetzen. Da sind Diskussionen über die verschiedenen Optionen inklusive ihrer Vor- und Nachteile unvermeidbar. Und auch hier zeigt die Erfahrung, dass Menschen bezüglich Sachfragen zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen haben. Also das können zum Beispiel Programmiersprachen, Linux-Distributionen sein, eine Maskenpflicht auf Events, ob man sie haben soll oder nicht und wenn ja, wer setzt sie durch und so weiter. Also da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Im Idealfall würde dann ein Austausch aller relevanten Argumente stattfinden und man kann Pro- und Contra-Argumente abwägen und dann ergibt sich möglicherweise ein Konsens oder zumindest eine informierte Entscheidungsfindung. In der Realität, bei dysfunktionalen Diskussionsprozessen, ist es aber so, dass Entscheidungen dann getroffen werden, ohne dass alle relevanten Argumente einbezogen wurden. Das heißt, die Entscheidungen sind dann suboptimal, um es vorsichtig auszudrücken, oder es kommt auch zur Verzögerung von Entscheidungen, also sie werden verschleppt. Das kann sich auch beides gut kombinieren lassen, dann gibt es sehr spät eine schlechte Entscheidung. Außerdem gibt es noch Begleiterscheinungen wie Konflikte. Konflikte zwischen einzelnen Personen oder Konflikte zwischen Teilen der gesamten Gruppe und die binden dann erhebliche Ressourcen, führen zu Lähmung, führen zu Frustration, zu Demotivation und vielleicht sogar zu Spaltung. Dieser Effekt, der ist auf kleiner Ebene, also in Vereinen, in Klassen oder anderen Gruppen, zum Beispiel in Hackspaces, durchaus zu beobachten. Er ist aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene auch zutreffend. Und dort gibt es offensichtlich sehr viele Sachfragen zu entscheiden. Und meistens gibt es dann keine ausreichende Gesprächsgrundlage für alle, sondern eher so mehrere Splitterdebatten mit einer jeweils eigenen Informationsgrundlage. Das heißt, es liegt eigentlich ein mangelnder Austausch von Wissen und Perspektiven bevor und dieser mangelnde Austausch führt dann zu einer Beeinträchtigung der informierten Meinungsbildung. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich ernstes Problem für die Demokratie, in der jede Stimme grundsätzlich erstmal gleich viel wert ist. Und wenn die informierte Meinungsbildung nicht funktioniert, dann kommt da also sehr viel uninformierte Entscheidungsgewalt mit ins Spiel. Und das kann halt fatale Folgen haben. These Nummer 4 ist die erste These des Blocks Analyse und sie lautet: Existierende Kommunikationsplattformen haben Anreizstrukturen und Eigenschaften, die dysfunktionale Kommunikation begünstigen. Damit ist gemeint, dass die Geschäftsmodelle vieler Kommunikationsplattformen, manche nennen sie auch Social Media, sehr viel Screentime erfordern. Das heißt also, dass Menschen sehr viel Zeit einfach mit diesen Plattformen verbringen. Und dadurch gibt es einen Anreiz für diese Plattform, polarisierende Äußerungen mit einem Sichtbarkeitsbonus auszustatten. Also das heißt, die tendenziell verstärkt sichtbar zu machen, mehr auszuspielen, weil Menschen auf polarisierende Äußerungen erfahrungsgemäß stärker reagieren, dann von stärker in den Bann gezogen werden und einfach mehr Zeit am Bildschirm verbringen und dadurch sich eben mehr Werbung ausspielen lässt, mehr Daten sammeln lassen und so weiter. Ein weiteres Phänomen ist die Zeichenbegrenzung, wie sie zum Beispiel auf X oder früher hieß es Twitter, sehr maßgeblich ist und die Kommunikation prägt, denn sie erzwingt oft verkürzte und zum Teil auch zugespitzte Formulierungen. Und dadurch entstehen dann entweder Missverständnisse oder Menschen lassen sich provozieren. Zu den Anreizstrukturen gehören natürlich auch die Likes und Shares, also die Belohnungssysteme. Und die setzen logischerweise Anreize für populäre Beiträge, also nicht für inhaltliche Qualität, sondern für Dinge, die eine große Reichweite haben. Und das führt naheliegenderweise zur Begünstigung von sogenannten Echokammern. Also das heißt, Menschen posten eher das, von dem sie ausgehen, dass es gut ankommt und nicht unbedingt von dem, was sie jetzt für besonders erhellend halten. Und dann gibt es noch den Themenkomplex Anonymität. Der ist aus unserer Sicht, da haben wir lange drüber debattiert im Prozess des Diskussions, des Thesenpapiers, des Positionspapiers. Ja, es ist eine Seite mit zwei Medaillen, eine zweiseitige Medaille sozusagen. Anonymität korreliert sehr oft mit einem erhöhten Aufkommen von Desinformation, mit Beleidigungen und auch Schlimmerem. Auf der anderen Seite erlaubt Anonymität das Äußern von Minderheitenpositionen ohne Angst vor Repression. Und das muss ich nicht ausschließen, denn Minderheitenpositionen können durchaus auch auf Desinformation beruhen oder in Beleidigungen bestehen. Aber natürlich gibt es auch völlig legitime Minderheitenpositionen, die auf Missstände hinweisen und valide Kritik enthalten. Und es ist a priori nicht so einfach, zwischen diesen beiden Sachen sozusagen formal zu unterscheiden. Auf jeden Fall ist das Äußern von Minderheitenpositionen durchaus relevant, oder die Anonymität ist dafür relevant, weil man davon ausgehen kann und muss, dass Inhalte gespeichert werden. Das Sprichwort lautet, das Internet vergisst nichts. Und auch wenn aktuell für Äußerungen, die innerhalb des gesetzlichen Rahmens stattfinden, eigentlich keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind, muss man vielleicht mit einem Regierungswechsel irgendwann rechnen und dann können doch für vermeintlich unkritische Äußerungen schon Repressionen drohen. Das heißt also, bei fehlender Anonymität besteht ein gewisses Potenzial für Selbstzensur und das kann für eine wirklich konstruktive Diskussion problematisch sein. Das heißt also, Anonymität hat Vor- und Nachteile und es gibt zumindest aus unserer Sicht bisher keine offensichtliche Universallösung. These Nummer 5. Niedrige Beteiligungsschwellen führen oft zu hohem Nachrichtenaufkommen, niedriger durchschnittlicher Nachrichtenqualität und erzeugen ein Übersichtsproblem. Häufig ist das Phänomen zu beobachten, was sich zusammenfassen lässt mit: Es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Das heißt also, Dinge wiederholen sich und es gibt einfach enormes Rauschen ohne viel erkennbaren Informationsgehalt. Besonders deutlich wird das im Kommentarbereich zu einem kontroversen Artikel auf irgendeinem großen Medium. Da kann es passieren, dass innerhalb kurzer Zeit gegebenenfalls hunderte Kommentare eingehen und es ist völlig unrealistisch, dass die KommentatorInnen im Schnitt mehr als 20 Kommentare lesen, wahrscheinlich eher deutlich weniger. Das heißt, es tritt das Problem auf, dass Argumente, die schon geäußert wurden und gegebenenfalls widerlegt wurden, die kommen einfach wieder neu, weil die Leute, die das schreiben, die halten das für originell und sie haben einfach nicht gelesen, dass die Diskussion schon weiter war. Sie gehen also nicht auf die Gegenargumente ein. Und die Diskussion kommt dann insgesamt überhaupt nicht voran, sondern dreht sich völlig im Kreis. Und die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, auf bestimmte Sachen einzugehen und die vielleicht zu entkräften oder zumindest mit Gegenargumenten zu konfrontieren, die werden dann spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal völlig frustriert und geben auf. Hinzu kommt, dass viele Nachrichten eigentlich nur dem Äußern von Emotionen dienen, aber keine inhaltlich relevanten Debattenbeiträge enthalten. Also das heißt, neben dem Redundanzproblem besteht das Problem, dass schon die Ausgangslage an Informationen eher gering ist. Wenn es dann doch mal inhaltlich relevante Kommentare gibt, also die nicht redundant sind und auch mehr als nur Emotionsäußerungen enthalten, die gehen dann oft im Rauschen unter, weil sie einfach quantitativ in der Minderheit sind. Zumindest in vielen Fällen. These Nummer 6 ist, dass konstruktive Diskussionen anstrengend sind. Das erstreckt sich auf mehrere Bereiche. Der erste davon ist, dass konstruktive digitale Diskussionen die Bereitschaft erfordern, sich im Detail mit Inhalten zu befassen. Also das heißt, vielleicht auch Dinge mal nachzulesen, dafür Zeit aufzuwenden und nicht nur Zeit, sondern auch Mühe, also Zeit, in der man nachdenkt, in der man wirklich den Kopf anstrengen muss. Und viele Menschen sind durch den Alltag gestresst und verbringen eher Freizeit im Internet und wollen sich dann eher entspannen und nicht noch kognitiv anstrengende Tätigkeiten ausführen. Das zweite Problem ist die Verlockung, eine Diskussion zu emotionalisieren. Also das heißt zum Beispiel durch bewusstes Missverstehen, durch einen Wechsel auf die persönliche Ebene oder durch das Äußern von subtilen Provokationen oder auch das übermäßige Reagieren auf solche vermeintlichen oder echten Provokationen. Und diese Verlockung besteht eigentlich immer, weil es halt einfach die etablierte Art und Weise der Kommunikation ist. Man nimmt es wahr von anderen und man hat dieses Muster irgendwie kopiert oder oft sich antrainiert, und dieser Verlockung zu widerstehen ist eine zusätzliche Anstrengung. Also die kommt nochmal oben auf die oben gesagte Anstrengung, dass man sich inhaltlich mit irgendwas befassen muss, drauf. Und auch anstrengend ist, sich auf Gegenpositionen einzulassen. Also das heißt, sich mit der Tatsache zu konfrontieren, dass man selber die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat. Das Ganze wird jetzt in These 7 noch ein bisschen näher erläutert, denn diese lautet: Für die Verbesserung der digitalen Diskussionskultur braucht es einen Kulturwandel, der über technische Lösungen hinausgeht. Aktuell haben wir oft eine Kultur der demonstrativen Nichtbefassung mit inhaltlichen Argumenten. Es werden zum Beispiel Kategorien geschaffen, wie Schlafschaf oder Gutmensch, und Menschen, die in diese Kategorien einsortiert werden, die werden dann einfach nicht mehr ernst genommen, egal was sie sagen. Egal wie inhaltlich valide oder überzeugend das ist, was sie sagen. Sie kommen aus der falschen Gruppe und deswegen muss man sie nicht ernst nehmen. Für eine konstruktive Diskussion ist es aber notwendig, dass zwei Eigenschaften vorherrschen, nämlich einerseits Offenheit für andere Perspektiven, also das heißt die Einsicht in die eigene Fehlbarkeit, dass man eben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern Irren ist menschlich und es könnte auch sein, dass die andere Seite recht hat oder zumindest ein bisschen recht hat oder auch eine legitime Perspektive auf die Sachfrage vorliegt. Und neben der Offenheit braucht es aber auch Redlichkeit, um die Offenheit der anderen Seite nicht durch Scheinargumente und andere Techniken auszunutzen. Also um die Diskussion zum Beispiel nicht künstlich in die Länge zu ziehen und dadurch irgendwie zu verhindern, dass die Unhaltbarkeit der eigenen Position offensichtlich wird. Eine wesentliche Herausforderung dabei ist, dass die Grenzen des Sagbaren oft selber kontrovers diskutiert werden. Also, das heißt, wenn man wenn man Gründe sucht oder wenn es darum geht, mit welchen Argumenten sollte man sich überhaupt befassen oder nicht, dann ist das insofern heikel, dass die diskursiven Grenzen ausgelotet werden müssen, und das aber, wenn man diese Grenzen während dieses Auslotungsprozesses überschreitet, dass man dann Gefahr läuft, schon aus dem Diskurs ausgeschlossen zu werden. Das heißt, typischerweise muss man sich immer auf der sicheren Seite sozusagen bewegen, und das führt dann tendenziell zu einer weiteren Grenzverschiebung, weil quasi das Signal aus der anderen Richtung nicht geäußert wird. Außerdem wird oft nicht zwischen der Metadiskussion, also welche Argumente sind überhaupt zulässig, ohne zu klären, sind sie jetzt richtig oder nicht, sondern welche kann man überhaupt erstmal in Betracht ziehen. Also zwischen dieser Metadiskussion und der eigentlichen inhaltlichen Ebene wird quasi selten unterschieden. Das wird durcheinander gehauen und dadurch sieht am Ende keiner mehr richtig durch und kommt dann so zu Aussagen wie, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wenn Leute auf einmal überrascht sind, dass das, was sie jetzt auf inhaltlicher Ebene gesagt haben, irgendwie die vermeintlich konsensual festgelegten Grenzen des Sagbaren überschritten hat. Grundsätzlich gilt ja, dass die Gültigkeit eines Arguments unabhängig davon ist, wer es geäußert hat. In der diskursiven Praxis, also in Alltagsdiskussionen, ist es aber sehr üblich, dass man bestimmte Menschen in bestimmten Situationen aus Diskursen ausschließt, wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Zuschreibungen. Es gibt eine ganze Reihe von historischen Erfahrungen, die das sehr plausibel machen, warum bestimmte Ausgrenzungsstrategien sinnvoll sind. Das kommt dann immer auf den Kontext an und auf die Gruppe und auf das Thema. Aber nein, man braucht sich bloß mal in der Welt umgucken und kann dann feststellen, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, wenn man allen Menschen bei allen Themen sozusagen mit der gleichen Ernsthaftigkeit zuhört. Auf der anderen Seite ist das Missbrauchspotenzial von Ausgrenzungsstrategien auch offensichtlich, denn wer die Grenzen des Diskurses bestimmt, bestimmt auch sein Ergebnis. Das ist so ein bisschen frei nach Michel Foucault zitiert. Und damit liegt natürlich in der Definitionshoheit, was darf man sagen und was nicht, auch schon eine gewisse Vorwegnahme dessen, was in so einer Diskussion rauskommen kann. Und damit auch eine Machtposition. Und die ist dann logischerweise wieder umstritten. Also es geht oft um Deutungshoheit und um der Kampf um das, was, oder der Streit um das, was gesagt werden darf. Aber dieser Streit findet halt nicht auf der inhaltlichen Ebene statt, sondern auf der Metaebene. Und das macht es sehr kompliziert. Für eine konstruktive digitale Diskussionskultur ist es auf jeden Fall notwendig, dieses Dilemma anzuerkennen. Also das heißt, es ist, wie gesagt, manchmal unumgänglich, bestimmte Ausgrenzungsstrategien zu etablieren oder anzuerkennen. Aber auf der anderen Seite sind die halt dann auch missbrauchsanfällig. Und es braucht ein scharfes Bewusstsein, dass das ein Dilemma ist und dass man damit sehr besonnen umgehen muss. Also mit potenziellen Einschränkungen des Diskursraums. Die Erfahrung zeigt, dass sich das Problem abmildern lässt, wenn es um überschaubar große Gruppen geht und wenn irgendwie ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann oder eine gewisse Reputation besteht, weil Menschen ihre Reputation nicht verlieren wollen und dadurch von selber darauf achten, innerhalb von vernünftiger, das heißt allgemein anerkannter Grenzen zu diskutieren. Und was aber allgemein anerkannt ist, das hängt dann wieder von jeweiligen Kulturkreis ab und vom Thema und von der Gruppe, innerhalb der man die Reputation vielleicht aufgebaut hat. These Nummer 8. Gruppen, die es schaffen, eine konstruktive digitale Diskussionskultur zu etablieren, haben erhebliche Vorteile. Und diese These klingt so ein bisschen wie das Gegenteil von These Nummer 3, wo wir gesagt haben, dass es problematisch ist und dass Gruppen erhebliche Nachteile haben, wenn es dysfunktionale Diskussionskultur gibt. Und na, das ist im Prinzip einfach die umgekehrte Perspektive auf diese These Nummer 3. Also das heißt, wir können einfach anerkennen, dass Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich sind. Aber wenn es gelingt, ein konstruktives Diskussionsklima zu etablieren, dann kommt da einfach objektiv bessere Entscheidungen raus. Und es gibt weniger zeit- und kraftraubende, ergebnislose Diskussionen. Das heißt, es werden auch weniger Ressourcen verbraucht für sowas, weniger Zeit, die man in endlosen Plenar verbringt und kann sich mehr mit Inhalten beschäftigen zum Beispiel. Und es gibt weniger eskalierende Konflikte, die dann ihrerseits natürlich auch wieder Ressourcen fressen würden und möglicherweise auch das Ende einer Gruppe bedeuten können. Natürlich bleibt These Nummer 6 bestehen, also ein konstruktive Diskussionen sind nach wie vor anstrengend, aber dieser zusätzliche Aufwand, der wird, wenn man es richtig macht, überkompensiert durch die Vorteile konstruktiver Diskussionen. These Nummer 9. Die Anreizstrukturen und Eigenschaften von digitalen Kommunikationsplattformen lassen sich umgestalten. Die Funktionsweise von Kommunikationsplattformen sind natürlich keine Naturgesetze, sondern die sind weitestgehend durch Software festgelegt und diese Software wird von Menschen erschaffen und kann auch von Menschen verändert werden. Es gibt zwei prominente Beispiele für den positiven Einfluss solcher technischen Eigenschaften. Das erste ist Stack Overflow, wer das nicht kennt. Das ist eine Plattform, auf der Menschen Fragen stellen können, die sich meistens um irgendwie Programmierprobleme drehen. Also verschiedene Programmiersprachen, wie löst man dies und jenes Problem. Da gibt es viele Millionen Fragen, die da inzwischen schon gestellt wurden. Und anders als es andere Diskussionsplattformen, irgendwelche Foren, die es früher gab und die es auch immer noch gibt, anders als die das lösen, wird auf Stack Overflow keine chronologische Reihenfolge bei der Anzeige der Beiträge verfolgt, sondern eine auf Bewertungen basierende Reihenfolge. Und das heißt, die besten Antworten sind sehr schnell zu finden und das setzt wieder Anreize für Menschen, möglichst gute Antworten zu schreiben und dadurch finden Leute sehr schnell Antworten auf ihre Fragen, weil es dann wie eine Art gewissen Wettbewerb darum gibt, wer schnell eine gute Antwort auf eine Frage finden kann. Und in diesen früheren Kommunikationsforen oder Diskussionsforen war es oft so, dass jemand eine Frage gestellt hat, dann kamen Nachfragen hin und her und 20 Beiträge später war dann vielleicht mal eine Lösung da, wenn die Diskussion inzwischen nicht eskaliert oder eingeschlafen ist. Also hier eine wesentliche Verbesserung durch Änderung der Kommunikationsmechanik und Änderung des Anreizsystems. Mein Eindruck ist, dass ich seit es Stack Overflow gibt, würde ich sagen, um Faktor 10 schneller bin beim Beantworten der Frage. Meistens hat die Frage vorher schon jemand gehabt, dann findet eine Suchmaschine das sehr schnell. Und wenn ich selber mal eine Frage habe, die noch niemand beantwortet hat, dann antworten da in der Regel innerhalb kurzer Zeit Menschen drauf, weil sie eben Interesse haben, dass ich zum Beispiel dann die Antwort positiv bewerte. Das zweite prominente Beispiel ist Mastodon, beziehungsweise das zugrunde liegende Protokoll ActivityPub. Das erlaubt also die sogenannte Föderation, also den Austausch zwischen verschiedenen Servern, die dann Instanzen genannt werden und weil die Instanzen eigene Regeln haben können, was auf dieser Instanz was zulässig ist und was nicht, dann gibt es also, haben sich einfach andere Anreizstrukturen, Moderationspraktiken und Kommunikationsmuster entwickelt als beispielsweise auf X, was früher Twitter hieß. Das Problem von Hassrede und Bedrohung ist im sogenannten Fediverse, also das heißt allen über dieses ActivityPub-Protokoll verbundenen Instanzen, deutlich geringer. Und das liegt hauptsächlich daran, dass eben die Anreizstrukturen andere sind und das wiederum liegt an den technischen Eigenschaften dieses Protokolls. Die Beispiele zeigen also insgesamt, dass man mit solchen anderen technischen Eigenschaften massiven Einfluss auf die Kommunikation nehmen kann. Aber sie zeigen auch, dass noch sehr viel Luft nach oben ist, denn weder Stack Overflow noch Mastodon sind der heilige Gral der konstruktiven digitalen Diskussion. Also schon besser, aber noch nicht gut, könnte man sagen. These Nummer 10. Es gibt bereits eine Reihe technischer und sozialer Ansätze zur Unterstützung konstruktiver Diskussionen, welche aber noch getestet, verbessert und etabliert werden müssen. Die These unterteilt also zwischen technischen und sozialen Ansätzen und technisch meint dabei meistens softwarebasiert. Und die schauen wir uns zuerst an. Da gibt es zum einen Arcdown. Das ist eine Beschreibungssprache, also wer die Beschreibungssprache Markdown kennt, der wird hier eine gewisse phonetische Ähnlichkeit feststellen. Hier geht es aber nicht zum Hervorheben textueller Argumente oder textueller Elemente, sondern es geht um die formale Rekonstruktion und Visualisierung von Diskussionen. Das bedeutet also, dass man mit dieser Beschreibungssprache festlegen kann, was sind Thesen, was sind Pro-Argumente für diese These, was sind Gegenargumente und das bis in unterschiedliche Ebenen hinein. Also das heißt, wieder Gegenargumente zum Pro-Argument, zum Gegenargument und so weiter. Und das Ganze kann man dann auch visualisieren und man kann es halt gut zur Gewinnung von einer Übersicht über eine komplexe Debatte nutzen. Ich persönlich finde das ziemlich spannend, nicht unbedingt um das als Ersatz für eine Kommunikationsplattform zu nutzen, sondern eher um existierende Debatten aufzuarbeiten und zu verstehen, was sind eigentlich die verschiedenen Positionen, was sind vielleicht auch unterschiedliche Interessen, wann wiederholt sich was, wo ist irgendwas widersprüchlich und so weiter. Dafür kann man sowas nutzen und ich denke, da ist ein gewisses Potenzial da, um nicht auf der Kommunikationsebene, sondern auf der Dokumentationsebene. Und um dann auch sagen zu können, hier Leute, an dem Punkt waren wir schon mal, guckt erstmal da rein, bringt euch erstmal auf den aktuellen Stand und dann können wir weiterreden. Die zweite Plattform ist Kialo.com. Das ist eine Kommunikationsplattform mit einem Fokus auf Pro- und Kontra-Argumente zu ganz konkreten Sachfragen. Also anders als ArcDown geht es hier wirklich darum, dass sich Menschen austauschen, quasi Nachrichten schreiben. Aber ähnlich wie bei Stack Overflow wird es nicht einfach chronologisch angezeigt, wer hat wann was gesagt und wer hat auf wen geantwortet, sondern es wird schon beim Kommunizieren praktisch abgefragt, ist das jetzt Pro- und Kontra-Argument, worauf bezieht sich das und so weiter, um das dann besser anzeigen zu können, mehr Übersicht zu verschaffen und auch zu verhindern, dass zum Beispiel bestimmte Sachen mehrfach genannt werden, also die Redundanz zu verringern. Der Vorteil von Kialo.com ist, dass es relativ ausgereift ist und es eine gewisse Community gibt. Es gibt dann auch eine kostenlos nutzbare Version, aber es ist, wie man an der Endung erkennen kann, also .com, es ist grundsätzlich stecken hinter dieser Plattform auch kommerzielle Interessen. Das nächste ist soberarguments.net, das ist also dieses Tool, was ich als meinen Einstieg in die Thematik betrachten würde. Grundsätzlich ist auch das eine Kommunikationsplattform mit Fokus auf Pro- und Kontra-Argumente. Der Vorteil von Sober Arguments ist, dass es freie Software ist. Das heißt, die noch bestehenden Schwächen, um es mal euphemistisch auszudrücken, könnten also sehr einfach durch Verbesserungen am Quellcode ausgebügelt werden. Es ist eine ganz andere Liga, also es ist nicht so professionell wie Kialo.com, hat im Detail ein paar andere Ansätze und könnte man zumindest als Beitrag in dem Software-Ökosystem bezeichnen. Weitere ähnliche Projekte sind Argument, Socratrees oder Brabbel. Bei den Projekten ist aktuell nicht ganz so klar, wie weit sie noch aktiv sind. Argument war ziemlich fortgeschritten, ist von einem türkischen Team entwickelt worden, scheint aber aktuell eingeschlafen zu sein. Der Source Code ist noch verfügbar, aber die Testinstanz nicht mehr. Und ähnlich ist es auch bei den anderen beiden. Brabbel war mal kostenlos nutzbar, scheint jetzt nur noch kommerziell nutzbar zu sein und nicht mehr offen. Ob es überhaupt noch weiterentwickelt wird, ist auch offen. Also, Zusammenfassung hiervon. Es gibt Tools, aber das perfekte Tool ist noch nicht dabei. Außerdem ist die Erfahrung, dass technische Ansätze allein oft nicht ausreichend sind. Vielleicht noch der Nachsatz, die Auflistung auf dieser Folie hier, die erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also technische Ansätze alleine oder grundsätzlich sind oft nicht ausreichend. Also wer mit einem technischen Problem, mit einer technischen Lösung irgendwie ein soziales Problem lösen will, wird oft scheitern. deswegen ist es sehr wichtig, auch soziale Praktiken mit in den Fokus zu nehmen. Ne? Und vielleicht zu schauen, wie kann man aus einer Verbindung von technischen und sozialen Innovationen das Problem abmildern oder vielleicht sogar lösen. Relevante soziale Praktiken für konstruktive Diskussionen sind zum Beispiel Street Epistemology. Das ist eine Gesprächstechnik für effektives gemeinsames Untersuchen von Standpunkten. Also, dass man überhaupt erstmal herausfindet, was denkt die andere Seite, von welchen Grundannahmen geht die andere Seite aus und so weiter. Eine andere Praktik ist, dass auf Mailinglisten zum Beispiel eine verteilte Moderation stattfindet. Also das heißt, dass mehrere Menschen Moderationsrechte haben. Das bedeutet, dass sie Menschen von der Mailingliste runternehmen können, zeitweise oder dauerhaft, wenn sie irgendwie Stress verbreiten oder dass sie Nachrichten freischalten können und so weiter. Und das ist also eine Verteilung von Macht und auch von Aufwand auf mehrere Schultern. Und das funktioniert auf vielen Mailinglisten ziemlich gut. Ist auch nicht selbstverständlich und könnte vielleicht als Blaupause dafür dienen, wie auch auf anderen Plattformen so eine Art Community-basierte Moderation etabliert werden könnte. Anderes Prinzip eine andere soziale Praxis ist das Etablieren eines Code of Conduct. Also das ist eine Vereinbarung über gelingende Kommunikation und gelingende Zusammenarbeit. Und die sind vielen Open-Source-Projekten üblich. Die regelt dann, ja, wie miteinander umgegangen wird, auch in Stresssituationen. Und manchmal gibt es Diskussionen darüber, ob ein Projekt sowas braucht und wenn ja, was da drin steht. Aber grundsätzlich ist das eine sinnvolle Herangehensweise, um Probleme, die in größeren Projekten dann unweigerlich auftreten, Stichwort Menschen haben unterschiedliche Meinungen, um die nicht eskalieren zu lassen, indem man dann sagen kann, hier, wer hier mitmacht, hält sich bitte an den Code of Conduct, ansonsten ist man einfach raus aus dem Projekt. Während die drei Sachen hier oben sozusagen ziemlich etabliert sind, ist im Rahmen der Diskussion, die wir über den Sommer und den Herbst geführt haben, noch im KDDK-Kontext so eine Idee erwachsen über eine Selbstverpflichtung auf konstruktive Diskussionsregeln. Das ist aus meiner Sicht auch eine soziale Praxis, hat sich bisher jetzt noch nicht irgendwie durchgesetzt, ist auch noch in einem sehr frühen Stadium. Aber ich denke, man kann mal kurz drüber reden. Es geht also um einen Opt-in Code of Conduct. Also das heißt, Menschen können sich freiwillig und ohne, dass es jetzt um ein konkretes Projekt geht, zu diesen Diskussionsregeln bekennen. Und der Vorteil davon ist, dass es plattformübergreifend ist. Man bräuchte also quasi keinen technischen Aufwand und man kann das Problem lösen, dass Menschen manchmal konstruktiv diskutieren wollen, in anderen Fällen wieder einfach nur ihre Emotionen äußern wollen. Das könnte man zum Beispiel mittels Hashtags lösen und so weiter. Ist auf dem hier verlinkten Foliensatz ein bisschen weiter im Detail ausformuliert als Diskussionsgrundlage. Es hat auch einen gewissen Anreizmechanismus dabei. Also das heißt, Menschen haben auch ein bisschen was davon, wenn sie da mitmachen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie vielleicht einen Beitrag dazu leisten. Dass insgesamt die Vorteile konstruktiver Diskussionen mehr zum Tragen kommen. Zum Beispiel eben objektiv bessere Lösungen auf die anstehenden Probleme gefunden werden. These Nummer 11 ist, es braucht eine Bewegung, die sich mit dem Thema, das heißt also konstruktive digitale Diskussionskultur, befasst und aktiv an pragmatischen Lösungen arbeitet, die über Appelle hinausgehen. Auch wenn es offensichtlich schon Lösungsansätze gibt, wie wir gerade gesehen haben, reichen diese natürlich nicht aus, denn sonst hätten wir das Problem nicht. Man könnte sagen, es fehlen zum Teil Features, die Benutzbarkeit ist noch nicht so. Es fehlt vielleicht auch einfach Reichweite. Es ist, um es vorsichtig auszudrücken, noch viel Luft nach oben. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen grundsätzlich der Meinung sind, ja, Diskussionskultur im Internet ist ziemlich doof. Aber dass es bisher sehr wenige Menschen gibt, die sich für eine verbesserte Diskussionskultur engagieren. Und das Verbesserungspotenzial durch engagierte Zusammenarbeit mit Menschen wären zum Beispiel, dass Menschen Tools und Praktiken ausprobieren könnten. Daraus ergibt sich dann Feedback und das kann zu einer iterativen Verbesserung beitragen. Es könnten konkrete Debatten deeskalierend begleitet werden, indem Menschen zum Beispiel moderierend eingreifen, die bisherigen Debatten aufarbeiten, zum Beispiel mit Arcdown und analysieren und dann sagen, hier, das ist der Stand, dieses Argument wurde schon mehrfach widerlegt und so weiter. Es könnte Bildungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Dazu könnte Material, was schon existiert, zusammengetragen werden. Zum Teil müsste vielleicht auch Neues erstellt, übersetzt, angepasst werden und so weiter. Es gibt großen Bedarf, da Fragen zu beantworten, Kommentare und LeserInnenbriefe zu schreiben. Die Beobachtung ist, dass in sehr vielen Medien über Sachfragen diskutiert wird, aber auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Es braucht einfach aus meiner Sicht mehr Menschen, die sich qualifiziert einmischen und anderen Menschen, die sich unqualifiziert äußern, das einfach nicht durchgehen lassen, sondern durch sachliche und gute Argumente einfach überzeugender sind. Stichwort zwangloser Zwang des besseren Arguments. Weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Habermas war oder so, aber geht es, glaube ich, in die Richtung. Ansonsten gibt es natürlich, wenn es wirklich darum geht, eine Bewegung aufzubauen, auch Orga-Arbeit zu leisten, vielleicht irgendwie Förderanträge zu schreiben, Infrastruktur aufzubauen und dann auch zu betreuen. Also zu tun gäbe es genug. Es braucht halt Menschen, die es machen. Und das Ziel der Gruppe KDDK ist es, Menschen zu vernetzen und zu unterstützen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen. Also das heißt, die einen Beitrag zum Aufbau einer Bewegung leisten möchten. Und wir als Gruppe wollen natürlich auch diesen Beitrag leisten. Grundsätzlich könnte man es zusammenfassen mit: Wir wollen aus dem Meckern ins Handeln kommen. Und Handeln ist ein gutes Stichwort, denn das Zeitfenster schließt sich. Wir müssen jetzt handeln. Im historischen Vergleich haben wir aktuell einen hohen Bildungsstand, weit verbreitete Meinungs- und Pressefreiheit. Natürlich haben wir in allen diesen Bereichen auch Probleme und auch hier ist noch viel Luft nach oben. Aber wenn man es historisch und global vergleicht, ja, war es auch schon mal deutlich schwieriger. Das Problem ist, man müsste hier eigentlich das Wort noch einfügen, denn die aktuellen Ausblicke, der aktuelle zeitliche Verlauf ist eher pessimistisch. Es gibt an vielen Stellen in Europa und auch weltweit totalitäre Tendenzen. Das heißt, Meinungs- und Pressefreiheit sind dann nicht mehr so gewährleistet und dann in der Folge wahrscheinlich auch der Bildungsstand. Und zusätzlich gibt es auch objektive äußere Gründe, aus denen Gesellschaften unter Stress geraten. Stichworte Klima, Konflikte, wirtschaftliche Turbulenzen und so weiter. Das heißt, die Dringlichkeit hat zwei ganz konkrete Gründe. Einerseits sind konstruktive Diskussionen notwendig, um die objektiv anstehenden Probleme kollaborativ zu lösen, also um zu zeigen, dass Demokratien in der Lage sind, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und ja, auch einfach um menschliches Leid zu verhindern, weil Probleme eben gelöst werden können. Und der zweite Grund ist, dass eine Kultur der rationalen Abwägung von Argumenten unvereinbar mit totalitären Machtansprüchen ist. Das heißt also, die freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung und ein gewisses Mindestmaß an konstruktiver Diskussionskultur bedingen sich gegenseitig. Und wenn diese aktuell durch den Fortschritt digitaler Technologien oder durch die weitere Verbreitung digitaler Diskursräume immer schwieriger wird, dann sieht es für die freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung nicht besonders gut aus. Andererseits kann man diese natürlich stärken, indem man die konstruktive Diskussionskultur auch im digitalen Raum weiter stärkt. Das waren also die 12 Thesen. Zusammenfassend könnte man sagen, das Metathema digitale Diskussionskultur braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Es braucht Leute, die sich explizit darum kümmern und auf eine Verbesserung hinarbeiten. Diese Thesen sollen zur Diskussion anregen und natürlich sind Gegenthesen willkommen und insgesamt ist Feedback willkommen. Mögliche Wege dafür wäre der Besuch der Website. Dort ist das Positionspapier dann auch nochmal verfügbar. Die Mailadresse ist kddk@uber.space. Wir sind per Mastodon erreichbar und unser Hauptkommunikationskanal ist Matrix. Auf der Webseite sind auch Signal und Telegram. Kanäle, also wem Matrix zu kompliziert ist, erreicht uns auch auf anderen Wegen. Die Folien und damit auch die ganzen Links sind auch über die Website verfügbar. Und ja, jetzt bleibt mir hauptsächlich noch Danke zu sagen für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eine konstruktive Diskussion. Entweder jetzt gleich im Anschluss oder dann über die hier dargestellten Kommunikationskanäle. Tschüss und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank, Karg, für den Vortrag. Ich habe auch tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Gibt es Beispiele für funktionierenden Opt-in zu einem Code of Conduct? Oder ist dir da irgendwas zu bekannt in die Richtung?
Tatsächlich ist mir gerade kein konkretes Beispiel bekannt. Ich weiß, dass sehr viele große Open-Source-Projekte seit langer Zeit welche haben. Ich weiß, dass es bei einigen da auch Diskussionen gegeben hat, aber jetzt, das war nicht der Fokus meiner Recherche. Und das mit dem Opt-in auf den Folien, das war auch ein bisschen anders gemeint, weil ich glaube, also bloß um Missverständnisse zu verhindern, bei irgendeinem Open-Source-Projekt, da sagen die Leute, die das angefangen haben, die sozusagen irgendwie ein bisschen sagen können, wo der Zug lang fährt, hier, wer an dem Projekt mitmachen will, muss sich an diesen Code of Conduct halten und wer sich daran nicht halten will, der macht halt nicht mit, so einfach ist das. Und bei dem, was ich auf den Folien draufgeschrieben habe, mit diesem Opt-in Code of Conduct, da ging es um die Idee, dass man das projektübergreifend macht, also völlig unabhängig von irgendwie einem konkreten Projekt, sondern einfach Leute, die es wichtig finden, dass eine konstruktive Diskussionskultur etabliert wird, dass die sagen können, ja, wir akzeptieren diese Regeln und das ist sozusagen dann dieser Opt-in-Teil. Mehr dazu ist auf den Folien verlinkt auf der entsprechenden Seite.
Okay, ich denke, das war jetzt auch tatsächlich wichtig, das nochmal klarzustellen. Was hältst du grundsätzlich von dem Konzept von Awareness-Teams, an die man sich dann halt wenden kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt?
Bin ich eine super Sache. Hatte ich früher auch nicht so auf dem Schirm, aber ja, man lernt nie aus und ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist. Das ist die eine, die glänzende Seite der Medaille sozusagen. Natürlich macht Awareness auch Arbeit und man muss gucken, wenn man eine Veranstaltung organisiert, ob man diese Arbeit stemmen kann, weil es halt auch Ressourcen kostet und so weiter. Das wäre jetzt sozusagen ein mögliches Gegenargument. Ihr merkt schon, ich versuche auch hier irgendwie das differenziert zu betrachten, aber grundsätzlich ja. Und dann muss man gucken, wenn es irgendwo Konflikte gibt, ist das möglicherweise ein Einfallstor oder ein Hack, ne? Wenn man sozusagen die Leute, die Veranstaltungsorga machen, wenn man die weghaben will, dann kann man sagen, hier, die haben gegen Awareness-Regeln verstoßen und so weiter. Also da, Obacht bei solchen Sachen, die sozusagen extra Privilegien haben, aber grundsätzlich finde ich Awareness ein wichtiges Thema und sollte man auf jeden Fall ganz dick auf dem Schirm haben.
Ja, cool. Dann nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
Sehr gern.
Genau, du hattest ja Kontaktdaten, wenn ich das richtig gesehen habe, auch in den Folien drin. Von daher kann man genau. Dich im Zweifel bei, wenn doch noch Fragen auftauchen, auch relativ problemlos kontaktieren.
Genau, ja.